Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Folge vom Nachdenken zum Vordenken mit P&E. Ich bin Helen und spreche heute mit Professor Dr. Johanna Thoma. Sie ist relativ neu an der Uni Bayreuth. Sie ist seit März diesen Jahres Ethikprofessorin für das P&E-Programm. Ich freue mich sehr, über ihren Weg nach Bayreuth zu sprechen, ihre Meinung bezüglich des Studiengangs P&E zu hören. Kleine Info am Rande, Johanna und ich haben uns im Vorhinein auf ein Du geeinigt. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, Johanna.
Ja, danke. Es ist ein schönes Willkommen, dass ich das hier gleich machen kann mit euch.
Vom Nachdenken zum Vordenken. Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics.
Bevor wir mal inhaltlich beginnen, würde ich dir noch drei schnelle Fragen stellen, die du gerne kurz aus dem Bauch heraus beantworten kannst. Die erste Frage ist, was wolltest du als Kind mal werden?
Ich glaube, tatsächlich die einzige Erinnerung, die ich an Berufswunsch habe, war tatsächlich Professorin zu werden. Das war, glaube ich, hauptsächlich so ein perfektionistischer Impuls, dass ich, Schule hat mir Spaß gemacht und ich dachte, ich will einfach richtig, richtig gut werden in einem von den Fächern, das mir so Spaß macht. Und dann denkt man, was macht man dann? Dann wird man Professorin.
Schon immer Philosophie auch?
Gar nicht. Ich habe PPE, also Philosophy, Politics and Economics am Ende studiert. Philosophie gab es bei mir an der Schule überhaupt nicht. Man hätte Ethik machen können, aber ich war stattdessen im Religionsunterricht und hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen ein schlechtes Bild von Philosophie, weil meine Brüder hatten beide so ein bisschen so eine Emo-Phase, haben so existenzialistische Philosophie gelesen und ich habe das ehrlich gesagt alles für Quatsch gehalten zu der Zeit. Tue ich mittlerweile nicht mehr, aber ja, deswegen Philosophie war dann so ein bisschen Zufall dann im Studium, weil ich irgendwas mit Politik machen wollte, deswegen PPE. Und dann habe ich mich aber sofort im ersten Semester in die analytische Philosophie dann verliebt.
Okay, ist ja witzig im Nachhinein, dass du jetzt Philosophie-Professorin geworden bist. Genau, zweite schnelle Frage. Wer ist dein größtes Vorbild? Hast du eins?
Ich glaube, vieles davon sind gar nicht unbedingt so berühmte Philosophinnen oder Philosophen, sondern eher Personen, die ich im persönlichen Umgang inspirierend fand. Also zum Beispiel mein Doktorvater oder andere Mentoren, die ich so hatte, die es schaffen, in einem akademischen Betrieb, der manchmal auch wirklich hart ist oder wo es viel Wettbewerb gibt, trotzdem sehr menschlich und freundlich zu sein, ihre Zeit opfern für andere oder sich wirklich einsetzen, die Dinge zu verbessern. Also ja, eher Personen, die ich persönlich kenne, als jetzt berühmte Philosophin.
Okay, also hast du einen Namen, den du nennen könntest?
Also mein Doktorvater ist Sergio Tenenbaum, der ist wirklich ein großes Vorbild für mich. Und jetzt gerade im letzten Jahr war ich sehr inspiriert von Vlasta Zikimic, die hat die Konferenz in der European Philosophy of Science Association in Belgrad organisiert und dort wirklich heroischen feministischen Einsatz gezeigt bei bestimmten Dingen, die da passiert sind. Und das fand ich sehr inspirierend.
Cool. Was ist dein Lieblingsort in Bayreuth?
Ich wohne im Moment in Bindlach, wir ziehen bald um. Ich bin ganz am Anfang dann mal den Bindlacher Berg da hochgelaufen und da ist ja dieser Flugplatz und da war zu der Zeit so Segelflugzeuge, die gelandet und wieder gestartet sind und ich fand es sehr schön, da im Gras zu liegen, da oben auf, ich weiß gar nicht so genau, was das geografisch ist, aber es hat mich so ein bisschen an britische Moorlandschaften fast erinnert und lag da im Gras und habe den Flugzeugen zugeschaut. Das war ein sehr schöner Moment aus der Anfangszeit hier in Bayreuth.
Du hattest ja kurz schon erwähnt, dass du in deinem Bachelor in Oxford PPE studiert hast, also Philosophy, Politics and Economics, und anschließend deinen Master in P&E in Rotterdam absolviert hast. Wie kam es, dass du dich für ein Studium außerhalb Deutschlands entschieden hast?
Ich weiß gar nicht so genau, wann die richtige Entscheidung dafür gefallen ist. Also ich habe ein Auslandsjahr gemacht mit 16 in Großbritannien und ja, das war motiviert. Ich glaube, gleich wie das bei vielen Leuten passiert im Teenageralter, dass man mal weggehen will und auch besser Englisch lernen und so. Und zu der Zeit, so in den, wann war das, frühe 2000er, war natürlich auch alle irgendwie verrückt nach britischer Kultur und Musik und so. Also ich wollte nach England gehen und hatte dann einfach großen Spaß dort Habe da auch ein bisschen besser sozialen Anschluss gefunden als in meiner Schule in Deutschland. Und das war genau in dem Jahr, wo die alle so Uni-Vorbereitung gemacht haben. Also ich war in der Lower Sixth Form und dann lernt man, wie das geht, wie man sich da bewirbt. Und irgendwie hat sich das dann ganz natürlich angefühlt, das dann eben zu machen, mich da zu bewerben. Und das hat sich auch nach wenig Risiko angefühlt, weil man sich ja schon ein Jahr vorher bewirbt in Großbritannien. Und dann dachte ich, ich bewerbe mich einfach mal, schaue, was passiert. Und wenn daraus nichts wird, kann ich immer noch in Deutschland studieren. Und dann hat es halt in Oxford geklappt. Zu der Zeit waren die Studiengebühren auch noch wirklich überschaubar in Großbritannien. Ich muss sagen, ich glaube, heutzutage könnte oder würde ich das nicht mehr machen. Ich glaube auch nicht, dass es sich finanziell unbedingt rechnet, dafür so viel Geld auszugeben, wenn man anderswo günstig, denke ich, genauso gut studieren kann. Aber ja, so kam das. Ich meine, es ist ja oft so, dass so Entscheidungen nicht so wahnsinnig bewusst gefällt werden, sondern sich irgendwie aus dem Kontext ergeben, in dem man sich gerade befindet.
Ja, das kenne ich auf jeden Fall zu gut. Du hast ja auch gesagt, dass Philosophie jetzt nicht von Anfang an dein Lebensziel war. Was hättest du denn alternativ studiert, wenn du in Deutschland geblieben wärst oder wenn das in Oxford nicht geklappt hätte?
Ich glaube, ich hatte mich an ein paar anderen Orten für Philosophie und Politikwissenschaft beworben in Großbritannien. Und es wäre dann wahrscheinlich, wenn man nicht beide gleichwertig studieren kann, darauf hinausgelaufen, eins von den beiden Fächern, wahrscheinlich eher VWL und dann im Nebenfach Politik oder irgendwie sowas. Deswegen war es sehr schön, dass ich dann bei PPE reingekommen wäre, sonst hätte ich die Philosophie, denke ich, nie entdeckt.
Ja, und wie war es für dich dann, in Oxford zu studieren? Der Ruf ist ja schon eher, dass es eine Elite-Uni ist, du hast es schon gesagt, heutzutage sind die Studiengebühren eben auch relativ hoch. Hast du so Konkurrenzdenken dort sehr stark erlebt oder wie war dein Eindruck?
Eigentlich gar nicht so sehr. Man muss dazu sagen, ich habe 2007 angefangen und dann ist, also die Finanzkrise ist dann gerade passiert und es ist, glaube ich, noch nicht so wirklich bei den Leuten angekommen, was das vielleicht heißt, dass es nachher auf dem Arbeitsmarkt schwieriger werden könnte, selbst für Leute, die an gute Unis gegangen sind. Und ich habe das gar nicht so empfunden, dass es dann großen Wettbewerb im Studium gab oder dass die Leute sich groß Sorgen gemacht haben darüber, was nach der Uni ist. Ich war ehrlich gesagt eher überrascht, wie wenig akademisch die meisten Mitstudierenden drauf waren. Also es ist elitär eher in dem Sinne, dass die meisten Leute relativ reiche Eltern haben, die vielleicht selbst schon an der Uni waren, dass die Leute einen ganz selbstverständlichen Anspruch darauf haben, dass sie danach wichtige führende Rollen in der Gesellschaft haben werden. Ganz egal, wie gut sie in ihrem Studium abschneiden. Das ist dann im Zweifelsfall gar nicht so wichtig, ob man jetzt ein First bekommt oder ein 2-1. Und das war mir ganz neu und ich fand das auch ein bisschen seltsam. Und da kam dann so meine eigene Arroganz oder mein eigenes eher bildungselitäres Denken raus, dass ich das seltsam fand, dass man an so eine Uni geht und dann nicht den ganzen Tag in der Bibliothek sitzt oder den Anspruch hat, einen allerbesten Essay zu schreiben und seine Tutoren zu beeindrucken. Und also ich habe mich selbst unter einen Riesendruck gestellt. Ich habe die hohen Ansprüche der Lehrenden irgendwie sehr internalisiert und mich deswegen ziemlich abgerackert. Aber es war nicht unbedingt so, dass aus der Konkurrenz mit den anderen Studierenden, glaube ich.
Würdest du sagen, dass dieses Abrackern in Anführungszeichen dann schon begonnen hatte, weil du überlegt hattest, weiter deine akademische Karriere anzustreben, also dass du irgendwie einen Doktor machen willst, oder war das zu dem Zeitpunkt noch nicht klar?
Ich glaube, das war noch nicht klar zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das war wieder so mein eigener Perfektionismus, der im Englischen sagt man Blessing in the Curse ist, der, glaube ich, schon dahinter ist, dass ich dann auch relativ viel erreicht habe später, aber natürlich auch dafür zu führt, dass man sich überarbeitet. Und es gab dann schon auch später, gerade während der Doktorphase, Zeiten, wo ich so ganz haarscharf am Burnout entlang oder vorbeigekommen bin. Also ja, ich glaube, also an diesen eigenen Zügen, perfektionistischen Zügen, die ich so habe, lag es hauptsächlich. Und dass man dann denkt, entweder man macht die Sachen perfekt oder man ist ein totaler Versager. Ich glaube, das ist so, dass man diesen Mittelweg, dass man die Sachen auch irgendwie mal so okay machen kann, fand ich schon immer schwer zu akzeptieren. Ich glaube, ich bin langsam besser darin. Also ich empfehle das nicht.
Ja, danke, dass du das auch mit uns teilst, mit dem Burnout oder eben diesen Druck, den du verspürt hast. Ist das überhaupt auch ein Thema in deinem Berufsumfeld gewesen, dass man darüber spricht?
Ich glaube, ja. Vielleicht nicht so ganz am Anfang im Studium, aber je mehr man hauptsächlich umgeben ist mit anderen Leuten, die in der Wissenschaft bleiben, ist es einfach so üblich, dass Leute mit solchen Dingen Probleme haben. Und ich glaube, in meiner Generation war es dann auch sehr üblich, darüber viel zu reden. Und manchmal frage ich mich, ob es dann fast irgendwie zu viel ist, weil man kann dem dann gar nicht entkommen, dass alle irgendwie Angst haben, was ist mit der wissenschaftlichen Karriere nach dem Doktor, und man sich dann irgendwie gegenseitig reinsteigert in der Angst. Also es ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so ein großes Tabu, zumindest mal unter Leuten in meiner Generation.
Okay, das ist auch mein Eindruck, dass da jetzt auch mehr drüber gesprochen wird. Also du hast ja kurz schon mal ein bisschen deine Motivation für den Doktor angesprochen, dass das auch vielleicht gar nicht so von Anfang an geplant war. Wie kamst du denn zu der University of Toronto? Was waren da so die Hintergründe?
Ja, ich habe nach Oxford ja diesen Master in Rotterdam gemacht. Und ja, das war wieder so ein Fall von mich gar nicht so bewusst für den Doktor entschieden zu haben. Ich dachte einfach nach den 3 Jahren Oxford, dass ich noch nicht genug studiert habe. 3 Jahre sind ja wirklich kurz. Ich will weitermachen und habe dann diesen Master gemacht, der relativ viel Forschung schon hatte, auch auf der Masterebene, dass man schon teilnimmt an den Forschungsseminaren, dort auch präsentiert, und man hat sich dann irgendwie schon Teil der Forschungscommunity gefühlt. Ich bin dann teilweise auch schon zu Konferenzen gegangen, und dann sieht man so ein bisschen, wie das akademische Leben ist. Auch die schönsten Seiten davon, also das Reisen und auf Konferenzen gehen, das ist wirklich einer meiner liebsten Teile der Arbeit. Und dann war ich eben schon in so einem Umfeld, und dann war irgendwie das ganz Natürliche ist, jetzt bewirbt man sich auf einen Doktor. Also es war wieder so ein bisschen da teilweise reingerutscht zu sein. Und dann war aber schon auch klar, dass in Nordamerika den Doktor zu machen vielleicht ratsam wäre, gerade wenn man danach in der Wissenschaft bleiben will. Ich war mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so ganz sicher, welches Thema genau ich machen will. In Rotterdam war das so ein bisschen schon sehr spezialisiert, also auf Philosophy of Economics. Und ich dachte mir, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich wirklich eng zu Philosophy of Economics meine Doktorarbeit schreiben will, oder selbst wenn ich das machen will, wäre es vielleicht gut, in einem Department zu sein, wo ich nochmal so alle Gebiete der Philosophie besser kennenlerne. In Oxford hatte ich auch eher praktische Philosophie nur gemacht. Und das Gute an den nordamerikanischen Programmen ist, dass man 2 Jahre erstmal nochmal Kurse nimmt in allen möglichen Gebieten der Philosophie und erst dann richtig mit der Doktorarbeit anfängt, sich innerhalb von dem Programm dann überlegt, wozu will ich genau schreiben, mit wem will ich am liebsten zusammenarbeiten. Und so kam ich irgendwie auf Nordamerika und habe mich dann, glaube ich, bei 20 Programmen oder so beworben, weil jeweils die Aufnahmechancen nicht so hoch sind. Und hauptsächlich bei Doktorprogrammen, die stark in sowohl Moralphilosophie als auch Wissenschaftstheorie sind, das so die 2 Hauptgebiete sind, die mich interessiert haben. Und ja, dann wurde ich in Toronto und ein paar anderen Orten angenommen und fand dann den Gedanken schön, in einer Großstadt zu sein und dann vielleicht doch lieber Kanada als USA. Ich habe auch ein paar entfernte Verwandte um Toronto rum, was ganz nett war. Ja. Und hat sich gut angefühlt, als ich dort war. Man kann dann ja hinfahren, um sich das persönlich anzugucken. Und dann war das auch so ein bisschen eine Gefühlsentscheidung.
Du hast jetzt schon mal ein bisschen so deine Forschungsthemen angesprochen. Wann hattest du dich dann mehr der Philosophie hingezogen gefühlt oder mehr gewidmet als der Ökonomie? Weil du hattest ja in deinem Master noch Philosophy and Economics, oder?
Der Studiengang heißt Philosophy and Economics, aber man belegt eigentlich nicht mehr wirklich Economics-Kurse. Deswegen ist eigentlich da schon so ein bisschen die Entscheidung gefallen. Es war eher Philosophy of Economics. Also ich bin ab und zu mal zu Events in der VWL auch gegangen. Rotterdam ist auch sehr stark in Economics. Also man ist Economics nah, aber ich habe dann nicht mehr Master-Level-Kurse in Mikro und Makro und so belegt. Deswegen ist die Entscheidung schon relativ früh eigentlich gefallen.
Du hattest einmal gesagt, dass wenn du nach Deutschland kommst, dass du nach Bayreuth möchtest. Magst du dich kurz dazu äußern, warum du das gesagt hast?
Ja, also hauptsächlich wegen dem Philosophy and Economics Programm und dem dazugehörigen Forschungsschwerpunkt des Departments. Ich hatte auch schon davor häufiger mal Kontakt hier. Ich war bei ein, zwei Konferenzen. Ich habe so ein Blog-Seminar hier mal unterrichtet, schon als Doktorandin. Sogar der allererste Kurs, den ich je eigenständig unterrichtet habe, war hier in Rotterdam, hier in Bayreuth in 2014, glaube ich.
Was war das für ein Kurs?
Das war zu Sozialvertragstheorie und spieltheoretischen Ansätzen. Genau. Ja, das hat großen Spaß gemacht. War auch sehr stressig, weil es einfach eine große Herausforderung war, wenn man das noch nie gemacht hat. Aber nee, war sehr schön. War irgendwie Zeit der Fußball-WM, glaube ich. Ging ich dann auch viel in den Biergärten der Stadt ab, zusammen mit Dominik Klein, der hier auch gerade Kurse unterrichtet hat. Das war sehr nett. Also ich hatte sowohl persönlich einfach schöne Erinnerungen an den Ort und es passt einfach genau zu meinen Forschungsschwerpunkten. Und ja, das ist ein auch durchgehend analytisches Department hier ist oder hauptsächlich analytisches Department.
Welche Projekte machst du denn eigentlich gerade?
Also ich habe keine formalen Drittmittelprojekte im Moment, aber bin dabei, mich sowohl im Verbund mit anderen als auch persönlich auf Sachen zu bewerben, was dann eher Sachen sind, die ich dann in der Zukunft gerne machen würde. Im Moment denke ich viel über Risiko nach, weiterhin sowohl wie man das erforscht in der VWL, wie man Einstellungen zu Risiko formal darstellt, aber auch normativ, was die bedeuten in der Ethik, in Behavioral Economics, ob es paternalistisch ist, wenn man Entscheidungen für andere trifft mit größerer Risikobereitschaft oder kleinerer Risikobereitschaft, als diese Personen das selber machen würden. Also was ist die normative Signifikanz von Einstellungen zu Risiko? Das ist so ein Forschungsschwerpunkt und der schneidet so über Moralphilosophie und Methodologie der Ökonomie hinweg. Der andere Schwerpunkt ist so ein bisschen breiter über die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik und was die Tatsache, dass viel gerade sozialwissenschaftliche Forschung Wertannahmen macht und machen muss, was das bedeutet dafür, welche Rolle die Wissenschaft in der Gesellschaft spielt, weil sie dann vielleicht nicht mehr unbedingt die vollkommen objektive Backdrop für öffentliche Diskussionen sein kann, dass vielleicht Menschen, die nicht die gleichen Wertannahmen machen würden, wie diese in der Forschung gemacht werden, dieser Forschung nicht gleich vertrauen können wie andere. Also wie geht man mit Wertannahmen in der Forschung um, wenn man sich dann bei politischen Entscheidungen auf diese Forschung verlässt? Das ist sowas anderes, worüber ich aktuell nachdenke. Und dann gibt es noch andere Pläne, die irgendwie noch in der Zukunft liegen.
Ja, wie kann ich mir denn eigentlich so einen Alltag als Professorin vorstellen? Also du lehrst ja unter anderem, du forschst nebenbei. Also wie teilst du die Zeit auf? Wie läuft das so ab?
Ich glaube, immer noch nicht systematisch genug. Ich denke mir immer, ich muss irgendwie andere Arbeitsabläufe finden. Das Spannungsfeld ist immer, dass wenn man Forschung machen will, man unstrukturierte Zeit braucht, wo man nicht abgelenkt ist von irgendwelchen E-Mails, die ständig reinkommen und den vielen kleinen Aufgaben, die man machen muss. Und Außerdem ist die Arbeit an der Forschung meistens nicht dringend. Also man hat meistens keine Deadline, außer man hat jetzt zugesagt, dass man ein bestimmtes Paper zu einer bestimmten Zeit einreichen muss. Aber andererseits sollte sie schon irgendwann passieren. Das ist so das Schwierige. Also ich versuche dann gerade außerhalb des Semesters mir manchmal einfach Zeit frei zu blocken, wo ich dann auch nicht meine E-Mails anschaue. Weil sonst kommt einfach immer so viel rein. Man kriegt wird ständig angefragt, irgendwelche Letters of Recommendation zu schreiben oder Referee Reports für akademische Journals oder so in den philosophischen Vereinigungen, in denen ich aktiv bin, habe ich Rollen und es kommen viele E-Mails mit relativ kleinen Tasks und man muss versuchen, das irgendwie einzuschränken, damit man noch Forschung machen kann.
Wenn du jetzt ehrlich bist, was reizt dich denn am meisten am Job? Also ist es eben dieses Lehren? Also begeisterst du dich, Menschen über Philosophie aufzuklären, mit denen zu diskutieren oder schon auch eben diese eigenständige, tiefgründige Arbeit auf spezifische Themen bezogen?
Ich würde sagen, beides. Und was es irgendwie vereint ist, dass die Arbeit ist super interessant. Also ich kann, mein Job ist eigentlich nachdenken. Also es ist einfach, es ist spannend und anspruchsvoll. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich sehr viel eigenen Gestaltungsspielraum. Es ist zwar viel Arbeit, aber ich kann mir meistens selber einteilen, wann und wie ich Dinge mache. Ich glaube, das sind die beiden großen Reize. Und bei beiden genieße ich sowohl das solitäre Nachdenken und Schreiben, als auch den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen bei Konferenzen, als auch mit Studierenden. Oft ist es auch inspirierend zu sehen, wenn man gerade vielleicht selber einen Durchhänger hat, dann zu sehen, wie die Studierenden was vollkommen faszinierend finden, dann ist es ansteckend für mich wieder. Und dann finde ich vielleicht den Spark zurück, den ich gerade verloren habe. Also beides. Aber was es irgendwie vereint ist, wie interessant es einfach ist im Vergleich zu den meisten anderen Berufen.
Okay, und ich habe schon oft gehört, dass heutzutage es sehr, sehr schwierig ist, als Doktorandin oder frisch promoviert eine Vollzeitprofessur zu finden, da eben selten Langzeitstellen ausgeschrieben werden. Wie hast du das so erlebt?
Also ich hatte ja meine erste Stelle in Großbritannien, wo es so ein bisschen anders ist zu dem Stadium deiner wissenschaftlichen Laufbahn. Also was man, glaube ich, überall sagen kann, ist, dass die Chancen, dass man eine feste Stelle hat nach dem Doktor, nicht so wahnsinnig hoch sind und dass auch viel Glück dazu gehört. Also dass es einfach weniger Stellen gibt als der Pool an Leuten, die fantastisch und auf jeden Fall gut genug sind für Stellen. Und das ist schade und das ist leider überall gleich. In Großbritannien und in den USA gibt es vergleichsweise mehr Tenure-Track-Stellen. Und das ist ein Unterschied zu Deutschland. Und der Vorteil davon ist, dass man im Zweifelsfall schon ein bisschen früher rausfindet, dass es nichts wird. Was natürlich trotzdem frustrierend ist, aber man ist dann halt eher Anfang 30 als Anfang 40. Und dann ist es ein bisschen einfacher, was anderes zu machen. Und ich hatte einfach Glück, dass ich nach dem Doktor so eine Tenure-Track-Stelle gefunden habe und dann auch in Großbritannien schon Tenure hatte, als ich mich dann in Deutschland beworben habe. Das heißt, ich bin in das deutsche System eigentlich erst reingekommen, wo ich dieses Risiko von einer befristeten Stelle auf die andere zu gehen nicht mehr hatte. Und ich finde, das ist ein Skandal, dass das in Deutschland so ist. Und auf jeden Fall sollte es mehr Tenure-Track-Stellen geben. Das ist nicht, wie es sein sollte. Und das heißt dann im Zweifelsfall, dass die Leute dann auch eher ins Ausland gehen. Also das ist dann auch ein Wettbewerbsnachteil, jetzt ganz abgesehen von dem Schaden für die Einzelpersonen, für Deutschland, dass es weniger riskant ist, dann eine Stelle im Ausland anzunehmen und dann bleibt man da vielleicht auch. Und stattdessen in Deutschland Leute tingeln von von einer befristeten Stelle auf die andere und die Professuren dann im Zweifelsfall vielleicht auch, wie jetzt in meinem Fall, besetzt werden von Leuten, die aus dem Ausland dann kommen. Also ja, die Chancen sind leider überall schlecht, aber in Deutschland sollte es auf jeden Fall mehr feste oder Tenure-Track-Stellen geben.
Absolut. Gibt es auch Vorteile in Deutschland im akademischen Betrieb im Vergleich zu Großbritannien oder USA?
Also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mit der Professur viel eigenständiger arbeiten kann, dass es viel weniger so Micromanagement gibt, dass es jetzt weniger hierarchisch ist. Also oft in England wird da manchmal so getan, als gäbe es keine Hierarchien, aber eigentlich sind die implizit schon da. Und es wird viel mehr geschaut, was mache ich jetzt genau in Forschung und was mache ich genau in Lehre, muss mich rechtfertigen, wenn ich einen Kurs unterrichten will, muss das durch irgendwelche Komitees bewilligt werden, der Plan, den ich da mache. Und ich habe das Gefühl, hier wird einfach mehr vertraut, dass man schon aus eigenem Anreiz und Interesse einen guten Kurs unterrichtet und dann einen guten Job mitmacht. Also das genieße ich wirklich sehr. Ich empfinde den Job hier bisher als weniger stressig als meine Arbeit in Großbritannien. Und es ist auch vergleichsweise besser bezahlt, hat eine bessere Rente mit der Verbeamtung. Und generell sind die Lebensbedingungen hier doch besser als in Großbritannien.
Also voll schön, dass du hier eine unbefristete Stelle gefunden hast. Wir freuen uns auch sehr, dass wir weiblichen Zuwachs bekommen haben. Was ist denn dein Eindruck, was das P&E-Programm anbelangt? Hast du das Gefühl, P&E muss noch diverser werden oder die Lehre muss irgendwie feministischer werden? Hast du da schon eine Meinung dazu?
Ja, also ich meine, erstmal ist es schön, dass, und das ist ja jetzt gerade passiert, dass es zumindest mal mit der Gender Representation bei den Professoren und Professorinnen jetzt fast 50-50 oder ziemlich genau 50-50 ist, was sehr selten ist in der Philosophie und in Deutschland, aber auch in Großbritannien. Und das ist wirklich vergleichsweise, in London waren wir, glaube ich, zuletzt 3 Frauen von 17 und auch alle relativ jung. Und das war für mich auch ein Grund, dass ich dann hergekommen bin oder einer der positiven Faktoren, als ich meine Entscheidung getroffen habe, dass ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass mit Lena Kästner es noch mal mehr weiblichen Zuwachs gab im Department. Also ich denke, das ist schön und wird sich schon auch in den Themen und der Lehre und der Forschung im Department widerspiegeln. Ich denke, also ja, da habe ich Hoffnung, es passiert irgendwie gerade. Ich biete jetzt auch ein Seminar zu feministischer Philosophy of Economics an. Aber ich denke, es gibt auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, P&E generell diverser zu machen. Es ist ja schon ein bisschen ein elitäres Programm, also es gibt nicht so wahnsinnig viele Studierende, deren Eltern jetzt nicht schon an der Uni waren. Also in ja, anderen Dimensionen Repräsentation kann es durchaus besser werden, sowohl unter den Lehrenden als auch wen wir für das Studium hier rekrutieren. Wenn es um Lehre geht, habe ich auch Ambitionen, die Leselisten diverser zu machen. Aber viele, viele der Kollegen und Kolleginnen hier haben das auch. Also ich glaube, da bewegt sich gerade viel, aber es gibt auf jeden Fall viel Luft nach oben auch.
Wie würdest du beurteilen, wie progressiv die jeweiligen Disziplinen sind, also Philosophie oder VWL? Weil mein Eindruck ist, dass sich die Lehre in der Philosophie eben schon sehr in Richtung Feminist Political Philosophy oder so hin entwickelt hat. Wie würdest du das beurteilen in Bezug auf die VWL?
Ja, ich glaube, man muss in beiden Fächern unterscheiden zum Inhalt der Forschung und dann Inhalt der Lehre und wie die Fächer so als soziale, die Gemeinschaft der Ökonomen und Philosophen so drauf sind, ob es da gelebten Feminismus gibt. Und ich würde sagen, dass sich ja in beiden Fächern relativ viel bewegt. Ich glaube, ein Unterschied ist fast auch auf der terminologischen Ebene, dass Philosophen, glaube ich, weniger und Philosophinnen weniger Angst haben, das Wort Feminismus zu benutzen. Und in der Ökonomie gibt es so ein bisschen einen Split zwischen Feminist Economics so als heterodoxe Schule der Ökonomie, was relativ Spezifisches ist, mit einer anderen Methodologie und sich auch ausprägt durch Kritik der orthodoxen Methoden. Und dann gibt es Arbeit, die eher im orthodoxen, eher der orthodoxen Volkswirtschaftslehre zugehörig ist, orthodoxe Methoden benutzt, aber in meinen Augen feministische Themen erforscht oder Forschung betreibt, die für feministische Zwecke sehr hilfreich ist, darüber, warum es ein Gender Pay Gap gibt solche Fragen. Und ich meine, in dem Bereich gibt es jetzt gerade den Nobelpreis für Claudia Golden, die sich genau mit solchen Themen befasst hat. Und ich glaube, davon gibt es mehr und mehr. Und da wird dann aber oft nicht das Wort Feminismus benutzt. Aber ich denke, es ist eigentlich feministisch. Ich glaube, da tut sich schon auch viel. Und in der Philosophie ist der Fortschritt so ein bisschen, dass es schon lange Feminist Philosophy gibt, aber das ist oft so ein kleiner Teilbereich, der nicht so wahnsinnig viel Prestige hat in der Philosophie war und auch oft nur von Frauen gemacht wurde in ihren eigenen Journals. Und ich glaube, es ist jetzt ein bisschen mehr im Mainstream gelandet. Es ist mein Eindruck, aber ich habe natürlich auch, ich kenne hauptsächlich die Kreise von Leuten, mit denen ich spreche. Also vielleicht ist es auch ein bisschen ein biased Sample, aber ich glaube, in der Forschung tut sich schon viel. Oft kommt das dann nicht unbedingt in der Lehre an und ich glaube, das passiert auch weniger in der VWL. Ich glaube, in der Philosophie ist es schneller so, dass aktuelle Forschung dann auch sofort in Seminaren besprochen wird, weil die Dinge auch, glaube ich, einfacher, mehr accessible sind. Oft braucht man dann nicht einen ganzen großen formalen Apparat, um einen neuen Text in der Philosophie zu verstehen. Also man kann das auch einfacher machen, dass man einfach ein philosophisches Journal nimmt, aktuelle Texte sofort mit Studierenden bespricht. Und deswegen spiegelt sich dann in der Philosophie das relativ schnell in der Lehre wieder. Und ich glaube, in der Ökonomie braucht es teilweise sehr, sehr lange, bis Dinge, die schon vollkommen üblich sind in der Forschung, dann auch unterrichtet werden. Und deswegen ist es aus studentischer Perspektive vielleicht auch ein Unterschied zwischen den beiden Fächern. Aber ich glaube, in der Forschung tut sich in beiden Feldern relativ viel. Der letzte Punkt von wegen, wie dann der geliebte Feminismus in beiden Fächern ist, ist, glaube ich, noch sehr viel zu tun in beiden Disziplinen. Also was man schon noch an Sexismus und schlimmer mitbekommt in beiden Feldern. Da gibt es, glaube ich, noch viel zu tun und es sind beides Felder, in denen Frauen sehr unterrepräsentiert sind, weshalb ich das jetzt auch so angenehm in diesem Department empfinde.
Meinst du jetzt Sexismus, den die Mitarbeiterinnen erfahren oder würdest du sagen, die Lehre ist durch Sexismus geprägt?
Also ich meinte jetzt den Sexismus, den man als Forscherin der Philosophie oder VWL mitbekommt, wenn man dann anfängt, also sowohl schon in der Lehre, wenn man anfängt, auf Konferenzen zu fahren und so weiter.
Kannst du da ein Beispiel nennen? Möchtest du da irgendwas teilen?
Also es gibt zum Beispiel relativ viel Machtmissbrauch, wo man an Konferenzen von älteren, berühmten Philosophen angegraben wird und sich dann aber nicht ganz sicher sein kann, hat er jetzt an meiner Forschung Interesse oder geht es um was anderes? Und da wird dann viel so die Bewunderung ausgenutzt, die man für die Leute hat. Also ganz klassisches Muster, das man jetzt eigentlich ganz gut kennt. Aber ich glaube, die Philosophie und die VWL hatten noch nicht so richtig ihren vollen MeToo-Moment. Also das letztes Jahr war ein bisschen was in der VWL. Ich glaube, gerade um die Zeit des Nobelpreises. aber ich glaube, das ist noch nicht so richtig passiert, der MeToo-Moment, den es geben sollte.
Auf jeden Fall und danke, dass du auch darüber sprichst. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, um diese Sachen auch anzugehen. Vielleicht nochmal, um auf die Schnittstelle von P&E einzugehen, also Philosophy of Economics. Du bist ja auch Board Member des International Network for Economic Method, richtig?
Tatsächlich bin ich gerade zur Wahl als Präsidentin von davon. Also wenn das klappt, es gibt auch andere Kandidaten, dann würde tatsächlich auch die große Konferenz von der Vereinigung in 2 Jahren nach Bayreuth kommen.
Also was wäre die Rolle der Präsidentin?
Also ich bin ja jetzt schon in dem Board und das heißt, dass ich dann da im Prinzip die Chairwoman wäre, dass ich die Treffen leite, koordiniere, die Arbeiten, die unterschiedlichen Leute machen, die Organisation organisiert, Workshops, eine Summer School, es gibt die Webseite und eben alle 2 Jahre so eine große Konferenz. Und ein Hauptteil von dem Job der Präsidentin ist, dass ich dann diese Konferenz hauptsächlich organisieren würde mit Hilfe des Boards. Und der Default ist, dass er dann in Bayreuth wäre. Und es gibt auch ein Journal, das Journal of Economic Method, was mit der Vereinigung zu tun hat.
Wow, das klingt spannend. Und das alles neben der Lehre und der Forschung. Hast du dann überhaupt noch Zeit für persönliche Projekte?
Ja, im Moment bin ich dabei, ein Haus zu renovieren. Das zwingt mich ein bisschen, mich an meinen normalen 9-to-5 zu halten. Und da merkt man dann erst, wie viel man normalerweise zu viel arbeitet, dass man alles hinbekommt. Ich habe es in der Pandemie tatsächlich geschafft, ein bisschen bessere Work-Life-Balance zu haben, weil man es dann musste, weil sonst wird man ja verrückt, wenn man den ganzen Tag im gleichen Zimmer sitzt und nur arbeitet. Und habe mich dann wirklich gezwungen, zu einer bestimmten Zeit Schluss zu machen und habe dann sehr viel genäht. Das war so mein Pandemie-Hobby, das ich dann später auch weiter gemacht habe.
Cool. Nochmal, um den Faden zurückzuspannen. Wo ist denn der Stand gerade der Forschung, was ökonomische Methoden anbelangt? Weil so, wie ich das jetzt beurteilen kann, in der Lehre in Uni Bayreuth werden hauptsächlich quantitative Methoden angewandt. Und in Fächern wie Philosophy of Economics haben wir eben auch viel darüber diskutiert, inwiefern Modelle ihre Funktionen erfüllen oder welche Methodiken was für Trade-offs haben und so weiter. Also kannst du da vielleicht ein bisschen aus deiner Erfahrung als Board-Member oder zukünftige Präsidentin irgendwie den Stand der Dinge erklären?
Ja, ich glaube, das sind echt gerade gute Zeiten für Philosophy of Economics oder Methodologie, was, glaube ich, vorher oft das Problem war, ist, dass die Philosophinnen und Philosophen sehr kritisch gegenüber der VWL waren und dann teilweise auch so ein bisschen einen Strawman dargestellt haben, als Strawman das dargestellt haben. Also ganz viel so Homo economicus-Kritik. Und das ist eigentlich seltsam im Kontext von der Wissenschaftstheorie generell, die meistens eher naturalistisch geprägt ist, dass man die Methoden der Wissenschaft erstmal versucht, so eine Art rationale Rekonstruktion davon zu machen, dass man erklärt, warum die Methoden gut sind, so wie sie sind, oder vielleicht in der Mehrzahl gut sind, so wie sie sind, oder Kritik sich auf kleinere Punkte beschränkt. Und da war Philosophy of Economics lange irgendwie der Outlier, dass man vollkommen eine tiefe Kritik der gesamten Methodik der Ökonomie gemacht hat. Und das war einfach nicht konstruktiv, wird dann auch von den Ökonominnen und Ökonomen nicht ernst genommen und auch nicht angemessen, dass nicht alles, was Ökonomen und Ökonomen machen, ist falsch. Das meiste ist sehr spannend und sehr hilfreich. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt irgendwie mehr eine Annäherung gibt. Und viele von den Forschungsthemen, die mich interessieren, sind welche, wo Ökonomen und Philosophinnen beide sehr interessante Beiträge leisten und es auch innerhalb der Ökonomie wirklich spannende methodologische Debatten gibt. Also jetzt gerade habe ich mich viel beschäftigt mit Behavioral Welfare Economics. Wie machen wir Wohlfahrtsökonomie, wenn wir nicht mehr die klassischen Rationalitätsannahmen machen? Was bedeutet das dann überhaupt? Was ist das subjektive Wohlergehen? Wie können wir das messen? Wie können wir noch antipaternalistisch sein, wenn wir Behavioral Welfare Economics ernst nehmen? Das sind Fragen, die treiben Ökonomen und Philosophinnen um. Und ich habe das Gefühl, das ist ein sehr konstruktiver Dialog, dass Ökonomen offen sind für diese grundlegenden philosophischen Fragen, daraus mit ihrer formalen Expertise beitragen, aber auch Philosophen dann konstruktive Beiträge leisten können. Und ich sehe das in vielen Gebieten, dass das jetzt, dass das so gut funktioniert, der Austausch zwischen beiden Fächern. Dass es ja weniger um die Ökonomie kritisiert die Philosophie oder die Philosophie kritisiert die Ökonomie, sondern dass es um Themen geht, die in der Sache ganz verschmolzen, sowohl ökonomische als auch philosophische Fragestellungen sind und man die zusammen erörtert.
Hast du konstruktive Kritik an orthodoxen Methoden der VWL?
Ja, aber das sind dann oft so Detailfragen, die also keine umfassende Kritik der philosophischen Methode as such, weil es sowas eigentlich auch gar nicht gibt. Gerade weil jetzt mehr Empirie gemacht wird in der Ökonomie als vorher, kann man auch gar nicht sagen, es gibt die eine overarching ökonomische Theorie oder den ökonomischen Ansatz, auf den man dann eine allumfassende Kritik hat. Ganz konkret auch in Verbindung mit den zwei Forschungsthemen, die ich vorher genannt habe, wenn es um Risiko, die Darstellung von Einstellung zu Risiko geht, habe ich das Gefühl, dass Ökonomen und Ökonominnen oft zwischen unterschiedlichen Verständnissen davon, was eigentlich Utility ist, hin und her schwanken und auch oft den Unterschied zwischen rein instrumentellen und nicht instrumentellen Formen der Einstellung zu Risiko nicht ernst nehmen. Also es sind so ganz, ganz spezifische Interpretationsfragen, die ich spannend finde und bei denen ich oft das Gefühl habe, dass Ökonomen bestimmte Distinctions nicht ernst nehmen, die tatsächlich wichtig sind für die normativen Fragen, die dann auch für die Philosophin, für die praktischen Anwendungen wichtig sind. Und bei dem anderen Thema, so dass die Verbindung zwischen Wissenschaft und Politik, das ist vielleicht auch ein größerer Kritikpunkt, habe ich das Gefühl, dass Ökonomen oft nicht ernst genug nehmen, die Gefahr, dass man wichtige Wertentscheidungen für die Gesellschaft macht, ohne dass es da demokratischen Input gibt. Und dass es teilweise sogar so einen Impuls gibt, dass man die Politiker und Politikerinnen irgendwie disziplinieren will, dass man die Komplexität der Situation vielleicht gar nicht unbedingt widerspiegelt und damit schon, sondern nur einen bestimmten Lösungsvorschlag, weil man denkt, dass die Politikerinnen oder Politiker da nicht die richtige Entscheidung machen. Also dass dieser Impuls, Wertannahmen gerade in politisch relevanten Forschungsgebieten für die Gesellschaft macht, statt dass man die weitergibt an demokratisch gewählte Entscheidungsträger. Ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen ein größerer Kritikpunkt, der sich durch viel ökonomische Arbeit zieht.
Wenn ich mich da recht an dein Seminar erinnere, dann hattest du das ja auch in einem Draft-Paper eben argumentiert. Jetzt vielleicht, um auf die aktuelle Debatte der Inflation irgendwie einzugehen und den CPI, kannst du das vielleicht nochmal kurz erläutern?
Das Paper ist tatsächlich heute, habe ich gerade die E-Mail bekommen, erschienen jetzt in dem Journal. Das heißt Social Science, Policy and Democracy. Und das Hauptbeispiel, das ich da benutze, ist das Messen von Inflation, wo viele Wertannahmen schon gemacht werden oder gemacht werden müssen. Allein wenn man erstmal darüber nachdenkt, was ist eigentlich Inflation? Irgendwie misst es, dass die Dinge immer teurer werden. Aber wir konsumieren alle unterschiedliche Dinge. Manchmal einfach ganz idiosokratisch, weil wir unterschiedliche Dinge mögen. Aber es gibt auch ganz systematische Unterschiede dazwischen, was reiche und arme Haushalte konsumieren. Wie kann man das dann auf eine Zahl reduzieren? Eigentlich scheint es, dass es unterschiedliche Inflations Maße geben sollte, aber für bestimmte Anwendungen brauchen wir dann eben doch nur eines. Das heißt, wir müssen eine Art von Aggregation machen, die gibt dann unterschiedlich Gewicht unterschiedlichen Haushaltsgruppen. Der CBI ist oft so gewichtet, dass er reicheren Haushalten mehr Gewicht gibt, weil die proportional zum Anteil an der, dem Konsum der gesamten Gesellschaft gewichtet werden. Also das sind unter anderem so Wertannahmen, die da gemacht werden, sind nicht die einzigen. Und das scheinen alles relativ kontroverse Wertannahmen zu sein. Und es ist einfach unmöglich, ein einzelnes Inflationsmaß zu machen, das nicht solche kontroversen Wertannahmen macht. Und das Argument in dem Paper ist dann in solchen Fällen, wo es sehr viel Uneinigkeit gibt über die Wertannahmen, die gemacht werden müssen, sollte das Ziel der Sozialwissenschaft ein Pluralismus sein, dass man unterschiedliche Maße hat, die man der Gesellschaft und den politischen Entscheidungsträgern präsentiert, sodass die dann die wichtigen Wertannahmen machen können, weil es weil das nicht von ungewählten Sozialwissenschaftlern, Sozialwissenschaftlerinnen gemacht werden sollte und auch es möglich sein sollte, darüber immer mal wieder den Diskurs zu öffnen, dass man sich nicht einmal festlegt auf ein bestimmtes Inflationsmaß und das dann immer noch 20 Jahre später, weil man das jetzt schon immer benutzt hat, weiter benutzt. Also das Argument ist für Pluralismus.
Ja, das fand ich sehr interessant und bin gespannt, ob dann das Netzwerk für ökonomische Methoden dann auch in 2 Jahren in Bayreuth tagt. Apropos Nebentätigkeiten, so wie ich das sehen kann, bist du auch externes Mitglied beim Munich Center for Mathematical Philosophy, richtig? Und was genau machst du dort?
Ja, ich habe mit denen schon länger eine Verbindung. Ich habe während meinem Doktor 2 Sommer da verbracht, so im Prinzip Auslandssemester aus Kanada raus und hatte da eine sehr schöne Zeit. Hauptsächlich, was die machen, ist das Anwenden mathematischer und formaler Methoden in der Philosophie. Allerdings machen da manche auch Philosophie der Mathematik, wo man darüber nachdenkt, was Mathematiker eigentlich so tun. Und was das eigentlich, die Termini, die die benutzen, eigentlich bedeuten. Aber ja, viel davon ist das Anwenden mathematischer Methoden. Und ich meine, ich selbst mache auch Entscheidungstheorie, die formal ist, oder beschäftige mich mit Social Choice Theory, die formal ist. Das würde alles unter mathematische Philosophie im weitesten Sinne fallen oder so, wie die das in München verstehen. Ich habe damals während dem Doktor ganz spannend gelernt, wie man so Agent-Based Simulations programmiert und habe daraus dann ein Paper geschrieben zur kognitiven Arbeitsteilung unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und ja, das war super, das habe ich da gelernt. Habe ich seitdem die Methodik nicht mehr benutzt, aber es ist schön zu wissen, dass wenn es eine Fragestellung gibt, wo das spannend wäre, dass ich das wieder machen kann. Also es gibt einfach viele Fragestellungen in der Philosophie, die davon profitieren, wenn man formalisieren kann oder wenn man ja Simulationen machen kann. Und ich bin dann über die Jahre mit denen im Kontakt geblieben und jetzt, wo ich geografisch so nah bin, dachte ich, dass es gut wäre, externes Mitglied zu sein. Was heißt, dass ich weiß, was die für Veranstaltungen haben, da immer mal wieder hinfahren kann, mit den Leuten im Kontakt bleibe. Also ja, du meintest Nebentätigkeit, ich meine, oft sind das Dinge, die man sowieso machen würde und man kann sie dann besser machen, wenn man ein bisschen einen formaleren Link mit den Leuten hat.
Ja, ich finde es sehr interessant, wie breit deine Interessensgebiete doch auch reichen und wie interdisziplinär. Vielleicht nochmal auf jetzt so deinen Uni-Alltag bezogen, wie wählst du deine Seminarthemen aus? Könntest du theoretisch dann auch Module über Philosophy of Mathematics anbieten oder hast du da bestimmte Vorgaben? Wie frei bist du da in deiner Entscheidung?
Ich glaube, ich könnte sehr, also ich dürfte machen, was ich will. Es kommt dann immer, ja, welche Arten von Seminaren, die bestimmten Anforderungen von dem P&E-Programm abdecken, jetzt gerade gebraucht sind. Also Uwe schreibt dann, wir brauchen noch ein V-Seminar, dann denke ich mir was aus, was im gröbsten Sinne ein V-Seminar ist. Und ja, also eigentlich hat man sehr viel Freiheit, was man unterrichtet, aber ich würde natürlich gerne Sachen unterrichten, die dann auch von Interesse sind. Und in dem Fall von dem feministischen Seminar hatte ich mitbekommen, dass das was ist, was gewollt ist und was mich selber auch interessiert. Ich kenne mich ein bisschen mit feministischer Philosophie aus, mit der feministischen Ökonomie noch nicht so viel. Aber freue mich sehr, mich da einzulesen. Jetzt auch gerade, ich habe hier Claudia Goldens Buch, hatte ich schon über Career and Family, habe ich schon ewig in meinem Bücherregal hier stehen und wollte das schon immer mal lesen. Also ja, es ist so eine Mischung aus Sachen anbieten, von denen ich weiß, dass die Studierenden das gut und relevant finden, als auch Dinge, die mich selbst interessieren.
Okay, das klingt ja vielversprechend. Wir sitzen ja auch gerade in Johannas Büro und ich sehe hier die volle Bücherwand und ich frage mich immer, ob die Professoren die Bücher auch alle gelesen haben.
Nein. Also die allermeisten habe ich gar nicht gelesen. Vielleicht die Hälfte habe ich nicht gelesen, außer dass ich mal irgendwie was nachschlag. Und dann gibt es so ein paar wenige, die ich mehrfach gelesen habe, in denen überall irgendwelche Notizen drinstehen. Gerade die Dinge, die dann für bestimmte Papers oder in meiner Doktorarbeit sehr relevant waren, gab es ja so ein paar, die sehr abgenutzt aussehen. Und dann ist vieles ist so auf einer To-Do-Liste, würde ich gerne bald lesen. Manche sind für die Lehre, gerade so Handbücher, sind super hilfreich, wenn man Literatur finden will für Kurse, die man unterrichtet. Ja, das sind da eher die Nachschlagewerke. Aber ja, vieles davon habe ich nicht gelesen, aber es tut gut, sie da zu haben.
Okay, dann bin ich auch ein bisschen beruhigt. Es sind auf jeden Fall sehr viele Bücher. Hast du vor, mal ein Buch zu schreiben? Ist es ein Lebensziel von dir?
Also ja, ich habe auch lange versucht, damit anzufangen, ein Buch zu schreiben. Zuerst über die über meine überarbeitete Version meiner Doktorarbeit war ein Plan, den ich auch immer noch nicht so ganz aufgegeben habe. Und ja, zu dem nächsten größeren Forschungsprojekt, das ich vorhabe, würde es sich vielleicht anbieten. Es ist so ein bisschen schwierig, ich hatte ja vorher schon erwähnt, dass man irgendwie unstrukturierte Zeit braucht. Und die Zeit, die man so zwischen den Semestern hat, sind von der Länge her meistens eher gut für so einzelne Artikel, die in meinem Fall dann aber auch oft sehr lang sind. Ich glaube, wenn ich da so ein paar von denen mal zusammenklatschen könnte, dann hätte ich auch relativ schnell schon ein Buch. Aber ein Buch braucht ein bisschen länger Zeit und die hatte ich bisher einfach noch nicht. Ich hoffe, dass ich das mal mit einem Forschungsfreisemester hinbekommen kann. Ich hatte leider bisher, in London hatte ich mal einen Term, so ja, 3 Monate, aber da habe ich dann auch nur Sachen, die irgendwie liegen geblieben waren, wieder aufgeholt. Also ja, würde ich tatsächlich gerne machen, aber es ist schwierig, dafür die Zeit zu finden.
Wie läuft das denn ab mit so einem forschungsfreien Semester?
Ja, man muss das beantragen hier an der Fakultät und es können nur eine bestimmte Anzahl von Leuten jedes Semester Forschungsfreisemester gehen. Ich glaube, das hängt dann auch so ein bisschen davon ab, wie gut die Argumente sind, die man bringt. Und ich bin jetzt natürlich noch nicht so lange hier. Andererseits hätte ich gerade in England eines machen dürfen und habe das dann aufgegeben, als ich hierher gekommen bin. Also ja, ich hoffe, dass es nicht in allzu ferner Zukunft ist.
Ich drücke dir die Daumen dabei trotzdem. Mich würde noch interessieren, wie du das P&E-Programm beurteilst, vor dem Hintergrund der vielleicht eher beunruhigenden internationalen Lage, jetzt nicht zuletzt die Landtagswahlen in Bayern. Hast du irgendwie das Bedürfnis, was an die Studierenden zu geben? Ja, haben wir irgendwie die Verantwortung, irgendwie uns für eine bessere Welt einzusetzen oder ist es eher naiv?
Ich glaube, es hängt so ein bisschen an der Fragestellung, also oder was genau die, welche der Krisen wir gerade andenken, weil manche von den Krisen sind natürlich genau die Arten von Themen, für die P&E gemacht sind, weil sie im Kern in der Sache Themengebiete sind, die man nur wirklich verstehen kann, wenn man sowohl Expertise in Philosophie als auch in Ökonomie hat. Und ich denke, die Lebenskostenkrise ist eine von den Stellen, wo das so ist, weil was genau Inflation ist, da muss man Deine typische Philosophin hat davon auch keine Ahnung. Da braucht man ein tiefes Verständnis, wie so Inflationsmaße funktionieren. Aber es ist eben auch eine wichtige philosophische Frage, auch von Gerechtigkeit. Das sind viele ganz nicht offensichtliche normative Fragen. Und Krisen, die im Kern so sind, sind natürlich welche, die man als P&Eler besonders gut verstehen kann und bei denen man besonders gut positioniert ist, bei der mitzuhelfen, die dann auch zu lösen. Es gibt so ein paar andere Krisen, bei denen, ich glaube, ältere, so klassische P&E-Themen vielleicht mittlerweile fast überholt sind, wo man da ein bisschen drüber nachdenken muss, wie man das erforscht. Also bei der Klimakrise oder im Kontext von der Erderwärmung, die Themen, die man dann klassischerweise besprochen hat in P&E, waren Discounting, was genau, wie man in Climate Economics die Kosten des Klimawandels einschätzt, hängt viel daran, was für eine Art von Discount Rate man benutzt. Oder man hat über das Vorsorgeprinzip und wie man Risiko behandelt gesprochen. Und mittlerweile ist die Krise so fortgeschritten, dass die Fragen eigentlich gar nicht mehr so von wahnsinnig großer praktischer Relevanz sind, weil egal, wie man die Kosten des Klimawandels genau misst, ist die Message, dass wir viel zu wenig tun. Und die Fragestellungen, die dann vielleicht wichtiger sind, ist, warum tun wir nicht genug? Was sind die Mechanismen des Prokrastinierens? Was sind die Machtverhältnisse in der Welt, die dazu führen, dass nichts passiert? Und ja, dann vielleicht aber auch im Persönlichen, wie kann man damit umgehen persönlich, dass man in Zeiten des Klimakollaps lebt, wie kann man im Kleinen seine Menschlichkeit bewahren oder Sinn im eigenen Leben finden. Ich glaube, so ganz klassische philosophische Fragen sind in Zeiten der Krise eigentlich auch echt wichtig, weil man schnell anfängt, vollkommen die Hoffnung zu verlieren und das ist dann auch eine Art von kleiner Rebellion, über solche Fragen dann weiter nachzudenken. Also ich glaube, das Studium kann sehr auf diese Art und Weise hilfreich sein im Kontext von diesen Krisen. Ja, du hast die Landtagswahl erwähnt, wo es ja viel um Polarisierung geht und ich habe gestern beim Empfang der neuen Studis erwähnt, wie man sich die Frage stellen kann in P&E, man diskutiert wahnsinnig viel über die Weltgeschehnisse, aber eigentlich wird ja gerade überall diskutiert über die großen Fragen. Also jetzt damit Werbung zu machen, hier kannst du über die großen Fragen diskutieren. Überall, du musst nur irgendwie in Taxi steigen, in die Kneipe gehen, die Zeitung öffnen. Es findet so viel davon statt oder auf sozialen Medien. Wie ist jetzt das Studium da noch anders? Aber ich denke, das Diskutieren über die großen Fragen im akademischen Kontext oder innerhalb vom Studium ist eine ganz andere, weil man erstmal fängt man an, die gleichen Texte zu lesen. Man fängt an, kritisch sowohl über die Texte als auch über die eigenen Meinungen nachzudenken. Und man macht das alles in einer engen Gemeinschaft mit Mitstudierenden, die vielleicht ganz andere Meinungen haben. Und man kann dadurch einen Diskurs pflegen, der viel angenehmer und konstruktiver ist als der oft sehr feindselige Diskurs, den man sonst so gerade auf sozialen Medien zum Beispiel hat. Also ich glaube, irgendwie ein Vorbild sein an, wie gute Diskussionskultur laufen kann, ist was wir in P&E tun können. Aber ja, wenn es darum geht, die Welt zu retten, ist es natürlich schön, wenn ihr das macht, aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, euch da nicht zu sehr unter Druck zu setzen, weil es sehr schwierig ist, die Welt zu retten. Die meisten von uns haben wenig Einfluss darauf, was bei diesen Krisen passiert und das ist dann vielleicht auch manchmal ein hoher Anspruch, der dann eher kontraproduktiv ist. Also wir wollen, dass ihr gute Menschen seid.
Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Wie gehst du denn persönlich mit schwierigen Krisen in der Welt und in Deutschland um? Also hast du da irgendwelche Strategien, die du teilen möchtest?
Ich glaube, eine Sache, die wichtig ist, und ich habe da jetzt eher Erfahrungen, wenn es um feministische Themen geht und feministischen Aktivismus, dass es wichtig ist, dass man sich nicht zu sehr verausgabt, weil man dann im Endeffekt einfach keine Kraft mehr hat, dass man sich auch gönnt, seine eigenen persönlichen Freiräume zu haben, weil sonst ist die Gefahr, also gerade zum Beispiel bei feministischen Themen, dass man, wenn ich mich jetzt so verausgabe, dass ich dann nicht mehr meinen Job richtig machen kann, dann hilft das niemandem, weil ich dann die Vorbildfunktion, die ich vielleicht habe, nicht mehr ausüben kann. Deswegen habe ich gelernt, mich vielleicht dann ein bisschen mehr abzugrenzen, als ich das vorher gemacht habe. Und ich glaube, Ähnliches trifft bei vielen anderen Themen auch zu, dass man seine eigenen Kräfte ein bisschen bewahren muss.
Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, dass du dich da etablieren kannst in Deutschland und glücklich wirst in Bayreuth als Professorin.
Vielen Dank.
Dieser Podcast wird gestaltet vom P&E Förderverein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der Fördervereins-Website. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der P&E-Familie zum Nachdenken oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!